Ja, wir haben ja die Fastenzeit hinter uns gerade und in Deutschland gab es auch in den letzten 4 Wochen ja viele Veranstaltungen von islamischen Verbänden, die Fastenbrechen veranstaltet haben und da war überall auch die Politprominenz, Vertreter der Zivilgesellschaft, Kirchen anwesend bei höchst problematischen Islamverbänden, die allesamt Vertretung des politischen Islam auf deutschem Boden sind. Das hat mich wieder einmal geärgert, dass die Politik weiterhin diese Verbände hofiert und auch salonfähig macht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon mitten im Gespräch mit Ali Ertan Toprak. Ali Ertan Toprak ist CDU-Mitglied und in der kurdischen Gemeinde Deutschland. Und wir reden heute vor allen Dingen über den politischen Islam. Ali, du hast es gerade schon angerissen. Hat das in Deutschland System, dass deutsche Politiker sich zu freundlich gegenüber Vertretern eines Islam zeigen, der mit den Werthaltungen in Deutschland und dem Grundgesetz eigentlich nicht kompatibel ist? Ist das ein typisches Problem?
Ja, würde ich mittlerweile so sagen. Ich bin ja auch seit den 90er Jahren auch mit dem Thema beschäftigt, schon auf kommunaler Ebene. Ich habe Kommunalpolitik gemacht. Ich war in meiner Heimatstadt zunächst im Ausländerbeirat, dann im Stadtrat 5 Jahre und habe ja schon in den 90er Jahren so die Entwicklung der verschiedenen Moscheegemeinden vor Ort schon beobachtet und auch sehr frühzeitig die Politik auch gewarnt vor dieser Entwicklung. Und dann die letzten 20 Jahre bin ich auf Bundesebene politisch unterwegs als Verbandsvertreter und wie du weißt, war ich ja auch Mitglied der Deutschen Islamkonferenz in den ersten beiden Runden. Integrationsgipfel, Flüchtlingsgipfel, also in allen wichtigen Gremien dieses Landes, was mit diesem Thema zu tun hat, war ich unterwegs und ich habe so beobachtet, wie die deutsche Politik, nachdem sie ja die Einwanderungspolitik in den ersten 50 Jahren verschlafen hat, plötzlich alles gut machen wollte und nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht am Ende. Und das ist der Fall in Deutschland. Dann hat man beschlossen, dass man halt auf Augenhöhe mit den Migranten redet, auch mit den Muslimen redet. Aber man hat den Fehler gemacht, dass man in den letzten Jahren vor allen Dingen die großen Islamverbände, die wie ich finde, allesamt Vertretungen des politischen Islams, also des legalistischen Islams in Deutschland sind, hat man einfach durch diese Dialogforen hoffähig gemacht, salonfähig gemacht und man will von dieser Politik nicht mehr abrücken. Und wir haben das Problem in Deutschland, dass man, wenn man über Islamismus redet, meint die Politik, Islamismus ist nur der gewalttätige Islamismus. Aber dabei habe ich schon zu Anfang der deutschen Islamkonferenz, ich glaube, das muss so 2006 gewesen sein, habe ich in einem Interview oder in einem Artikel, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, gesagt, dass mittelfristig der legalistische Islamismus viel gefährlicher sein wird als der dschihadistische, der gewalttätige Islamismus. Und es hat 12 Jahre gebraucht, bis der Verfassungsschutz diesen Satz als Analyse in ihrem Verfassungsschutzbericht aufgenommen hat. Sie haben mich nicht zitiert. Aber ich finde das schon bezeichnend, wenn ein Verbandsvertreter das 12 Jahre vor dem deutschen Verfassungsschutz sagt. Und der Verfassungsschutz NRW hat das, glaube ich, 2018 zum ersten Mal in ihrem Verfassungsschutzbericht auch quasi meine Analyse übernommen und hat gesagt, jawohl, der legalistische Islamismus ist mittelfristig der gefährlichere. Und an diesem Punkt sind wir. Und in Deutschland will man den legalistischen Islamismus einfach nicht als Problem, als Gefahr anerkennen.
Ja, es gibt viel Appeasement. Vielleicht holen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal so ein bisschen da ab, wo wir uns kennengelernt haben. Es gab ja in Hamburg eine große Kalifat-Demonstration und ihr habt später eine Gegendemonstration gehalten. Und da haben wir dich und Dennis Thiering von der CDU entdeckt und beide angeschrieben. Und daraufhin haben Ali und ich uns in Berlin getroffen und miteinander besprochen, dass der Einsatz gegen den politischen Islam, gegen den legalistischen Islamismus eigentlich wieder ein bisschen Struktur gebrauchen könnte und haben daraufhin den Arbeitskreis politischer Islam, kurz AK-Polis, gegründet. Also für alle, die jetzt zuhören, auf ak-polis.de gibt es alle Infos dazu. Wir wollen mit dem Ding nach vorne schauen und ich würde gern von dir wissen, Ali, was passiert in Hamburg? Du bist Hamburger, du bist in der CDU Hamburg. Wie sieht es da aus mit dem ganzen Thema Islam und Islamismus? Gibt es da Fortschritte? Also kannst du uns irgendwas Positives berichten?
Also die Parteien, die Regierungsparteien, vor allen Dingen Rot-Grün, verkauft das als was Positives, die Verträge mit den Islamverbänden, mit der Schura in Hamburg. Ich sehe das natürlich anders. Auch die CDU sieht das mittlerweile anders, CDU Hamburg. Die CDU hatte ja vor Jahren, als wir einen CDU-Bürgermeister hatten in Hamburg, Ole von Beuys, der hatte ja diese Idee damals aufgegriffen und die Gespräche mit den Islamverbänden in Hamburg angefangen. Und dann hat SPD, Grüne, haben das fortgeführt und haben dann irgendwann Verträge abgeschlossen mit den Islamverbänden, die sich in der Schura zusammengefunden haben in Hamburg. Und da in der Schura hat die Miligörüş, die größte islamistische und antisemitische Bewegung aus der Türkei, aus dem auch Erdogan kommt, die haben eigentlich das Sagen dort in dieser Schura. Und da sind auch viele kleinere Moscheen noch Mitglied. Aber das wird von der Miligörüş und DİTİB hat nochmal einen eigenen Vertrag. Die bestimmen eigentlich die Linie der Moscheen in Hamburg. Und ich finde das und ich kritisiere das ja auch schon seit Jahrzehnten, dass DİTİB und Miligörüş beide aus der Türkei, beide vertreten auch mittlerweile die Staatspolitik der Türkei auf deutschem Boden. Und das sind für mich in erster Linie eigentlich keine Religionsgemeinschaften, eigentlich politische Parteien, die eine politische Ideologie verfolgen und wir behandeln die als Religionsgemeinschaft und das haben wir halt auch in Hamburg das Problem und vor kurzem, letzte Woche hatten wir eine Veranstaltung von Miligörüş in Hamburg, wo wieder Cencer, der erste Oberbürgermeister, der erste Bürgermeister der Stadt Hamburg, Fraktionsvorsitzende, alle etablierten demokratischen Parteien, die Kirche, Bischofin Vers von der EKD, sogar Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren dort. Und das habe ich erneut kritisiert. Das tue ich alle Jahre, aber es passiert nichts. Ich verstehe das auch nicht, diese Ignoranz der demokratischen Zivilgesellschaft, die sonst ja immer dabei ist, gerade in den letzten Jahren auch zu Recht gegen rechts zu demonstrieren, gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Nur das Problem ist in Deutschland, Rechtsextremismus wird nur als der Rechtsextremismus der autochthonen Deutschen als Gefahr angesehen. Aber der migrantische Rechtsextremismus, und dazu zähle ich auch den politischen Islam, der politische Islam ist nach meiner Auffassung eine zutiefst rechtsextremistische Ideologie und ich verstehe nicht, dass wir als demokratische Zivilgesellschaft, als demokratische Parteien hier doppelte Maßstäbe haben.
Ja, ja.
Dagegen kämpfe ich ja an und deswegen engagiere ich mich auch im Arbeitskreis AK-Polis.
Jetzt ist es leicht, also auch mir fällt es leicht, den politischen Islam zu kritisieren. Es gibt sehr viel Angriffsfläche und es ist auch super wichtig. Aber wenn du sagst, wir behandeln Miligörüş und DİTİB zwar wie Religionsgemeinschaften, aber eigentlich sind sie politische Parteien. Jetzt gucke ich mal auf deine Parteimitgliedschaft. Du bist ja Mitglied in der CDU, in der Christlich-Demokratischen Union. Also ich meine, die Trennung von Glaube und Politik ist ja auch in Deutschland nicht so richtig gelungen. Ist die CDU, frage ich dich jetzt mal ganz provokativ, trotzdem Hoffnungsträger für säkulare Politik?
Also in der Tat, wir haben in Deutschland zwar eine Säkularität, aber das ist eine religionsfreundliche Säkularität. Das ist auch was spezifisch Deutsches, glaube ich. Das hat natürlich auch mit unserer Geschichte, mit unserer jüngeren Vergangenheit zu tun. Und die Religionsgemeinschaften, vor allen Dingen die christlichen und die jüdische, spielen eine große Rolle in der Zivilgesellschaft. Sie bringen sich ein, sie übernehmen auch viele Aufgaben, zivilgesellschaftliche Aufgaben wahr und werden auch natürlich finanziell auch sehr stark vom Staat unterstützt. Und das wird natürlich gerade von säkular eingestellten Menschen kritisiert. Nun haben wir aber sind wir eine Einwanderungsgesellschaft gekommen und es sind jetzt auch unterschiedliche Religionen nach Deutschland gekommen und auch natürlich aus der islamischen Welt und viele Moscheen oder ja zu ich glaube zu der überwiegende Teil der Moscheen ist säkular eingestellt, weil sie Säkularität als was Religionsfeindliches empfinden. Mhm. Und auch in Deutschland habe ich den Eindruck, dass Säkularität nicht nur in den Kirchen, sondern auch bis in die Parteien hinein als religionsfeindlich angesehen wird. Und
ja, ja, klar.
Das ist falsch. Und Säkularität nach meinem Empfinden oder nach meiner Auffassung ist ja eigentlich nicht per se religionsfeindlich.
Nein.
Im Gegenteil, säkulare Menschen respektieren die Religionsgemeinschaften, die unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen. Nur es sollte eine strikte Trennung von Politik, von Staat und Religionsgemeinschaften geben. Und das wird natürlich in Deutschland nicht ganz eingehalten. Das wiederum führt wiederum dazu, dass natürlich die Kirchen auch sehr vorsichtig sind, wenn es um die Kritik von vor allen Dingen politischen Islam geht, wo Moscheegemeinden, große Moscheeverbände betroffen sind, weil ich da das Gefühl habe, dass die Kirchen zurückhaltend sind, weil sie Sorge haben, sie könnten auch etwas verlieren.
Ja, ja.
Und das klar. Ist, glaube ich, sehr der Knackpunkt. Aber wir müssen das alle gemeinsam miteinander für unsere Zukunft ausdiskutieren, weil ich glaube, gerade in einer Einwanderungsgesellschaft, in einer multireligiösen, multiethnischen Religionsgemeinschaft, das kann nur auf der Basis von Säkularität funktionieren.
Aber kannst du das mal Carsten Linnemann und Friedrich Merz und Markus Söder sagen? Also ich meine, du bist ja mit der CDU in einer Partei, in der Antisäkularismus regelrecht gelebt wird. Und das, obwohl die ganz genau wissen, dass a, die Kirchen immer schwächer werden und b, die Bevölkerung von der Kirchensteuer über den Religionsunterricht bis hin natürlich zum Umgang mit dem politischen Islam konsequent säkulare Haltungen vertreten. Also ich würde der CDU vorwerfen, nicht dir, aber der CDU vorwerfen, dass sie das die wichtigste Währung, nämlich das Vertrauen in die Politik, gerade wirklich massiv zerstört, auch in anderen Bereichen, aber zum Beispiel, indem sie sich hinstellt und ganz klar festhält an so Dingen wie Religionsunterricht und Kirchensteuer, obwohl das in der Bevölkerung vollkommen anders gesehen wird. Also welche Hoffnung dürfen wir haben, dass in der CDU ein Umdenken dahingehend stattfindet? Man erkennt, dass wir die Kirchenprivilegien entweder auch auf den Islam übertragen müssen oder abbauen müssen. Wo ist da die Zukunft der CDU?
Also die CDU ist noch eine Volkspartei. Sie ist
ja, zum Glück.
Ja, kein monolithischer Einheitsblock. Mhm. Es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die in der CDU vertreten sind und mittlerweile auch viele Nichtchristen, auch Muslime und auch aus anderen Religionsgemeinschaften. Und auch die CDU ändert sich. Also die CDU von heute ist nicht die CDU der 60er, 70er Jahre oder 80er Jahre. Und ich glaube schon und auch gerade in den letzten, glaube ich, 20 Jahren und vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren hat sich auch das Verhältnis der CDU zu Kirchen nicht unbedingt positiv entwickelt. Da gibt es ja auch in anderen Bereichen auch Dissens immer wieder mit den Kirchen, auch bei gesellschaftspolitischen Themen und vor allen Dingen die EKD zum Beispiel. Ich möchte jetzt nicht ein neues Fass auffassen, die mittlerweile auch eher den Grünen zugerechnet wird als zur CDU.
Eine Vorfeldorganisation.
Ja, als Vorfeldorganisation. Und insofern, da ist vieles im Fluss, glaube ich. Es ist und ich glaube, dass das auch in der CDU ja auch auch vieles diskutiert wird, auch neu diskutiert wird, auch programmatisch die CDU sich auch programmatisch neu aufstellt für die nächsten 20, 30 Jahre. Und ich glaube nicht, dass dieses Thema festgezurrt wäre. Und da glaube ich schon, dass es auch innerhalb der CDU viele Menschen gibt, Köpfe gibt, die auch, ich kann mich auf ein jetzt vor einigen Monaten auf einen an einen Auftritt von Jens Spahn, auch eine der wichtigen politischen Figuren in der CDU, erinnern, der auf einer Podiumsdiskussion, wo es auch, glaube ich, auch um Islamismus geht, auch öffentlich gesagt hat, auch die Kirchen müssen bereit sein für zukünftige Verfassungsänderungen. Mhm. Also es ist schon ein Thema und ist kein Tabuthema. Und insofern bin ich schon optimistisch, dass wir auch innerhalb der CDU diese Themen Säkularität voranbringen können.
Okay. Ja, lass uns mal ein anderes Tabuthema ansprechen. Den 7. Oktober, den Antisemitismus, den es ja nicht nur bei Rechten gibt, sondern eben auch bei Islamisten, den islamischen Antisemitismus, müsste man sagen, und der sich ja seit dem 7. Oktober dann ganz besonders deutlich gezeigt hat. Wie haben die in Deutschland ansässigen Islamverbände und auch einzelnen Personen da deiner Meinung nach drauf reagiert? Haben die da eine gute Rolle gespielt oder kannst du da schimpfen?
Ja, ich meine, ich gefall mir ja auch nicht in der Rolle, immer ständig zu schimpfen, zu kritisieren. Das ist kein schönes Gefühl, das macht mir auch keinen Spaß. Aber leider, auch in diesem Fall muss ich sagen, dass das die Islamverbände, aber das ist für mich auch keine Überraschung, wieder natürlich ihr wahres Gesicht gezeigt haben, nur auf Druck von Politik. Einige Staatskanzleien in Bundesländern haben ja quasi die Islamverbände in die Staatskanzleien zitiert und irgendwelche Erklärungen unterschreiben lassen. Das ist nicht freiwillig passiert und das ist ein Problem. Und das fand ich auch interessant, dass das gar überhaupt kein Thema war und nicht für Diskussion gesorgt hat. Das wurde dann wieder so verkauft, ach ja, guck mal, die Islamverbände haben jetzt auch eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. Und das finde ich höchst problematisch. Aber die deutsche Politik hat leider versäumt, eine klare Positionierung einzunehmen gegenüber den Verbänden. Und das führt natürlich dazu, dass die Islamverbände einfach so wie ihre politische Linie, Ideologie es ihnen vorschreibt und die größten Verbände, Miligönisch und DİTİB, werden ja auch ideologisch aus der Türkei dirigiert, kontrolliert. Und dann wundert mich das natürlich nicht, dass es nicht nur ein Schweigen gab im großen Maße, sondern auch sie geschwiegen haben, als es hier auf den Straßen, an den Universitäten zu antisemitischen Vorfällen kam. Und das dürfen wir als Gesellschaft nicht hinnehmen. Und das ärgert mich natürlich. Die einzige migrantische Community überhaupt oder Verband, die sich wirklich klar und unmissverständlich geäußert hat, das ist die kurdische Gemeinde Deutschland, dessen Vorsitzender ich bin. Und außer der kurdischen Gemeinde Deutschland haben wir aus dem muslimischen Bereich da wirklich nichts gesehen, nichts gehört, der klar den Antisemitismus, muslimischen Antisemitismus ablehnt, kritisiert.
Ja, ich finde es einfach krass. Ich meine, seit ich denken kann, ist das Thema Antisemitismus in Deutschland vollkommen zu Recht ein absolutes No-Go. Und jetzt gibt es auf einmal ganze Straßenzüge, die voll sind, mitten in Deutschland mit Leuten, die auf Juden schimpfen und auf Israel schimpfen und wirklich blanken Antisemitismus zeigen. Und plötzlich kommt gewissermaßen, also ich habe an der FU Berlin studiert, ja, gewissermaßen meine Kommilitonen und gehen noch mit. Also diese gefährliche Vermengung von linksradikalen Kräften und palästinensischen, islamischen, antisemitischen Kräften, ich finde das so eine explosive Mischung, also dass da nicht mehr passiert, wirft für mich eine letzte Frage auf, die ich gerne mit dir umrunden würde, nämlich das Thema Integration. Also ich will von niemandem Eingewanderten, Geflüchteten in erster, zweiter, dritter Generation erwarten, dass er jetzt plötzlich anfängt, Birkenstockschuhe zu tragen und Apfelschorle zu trinken, wie sich das in Deutschland nun mal gehört. Ne? Also eine gewisse Sensibilität im Umgang mit Antisemitismus, ganz klar das Anerkennen, so etwas geht nicht. Das muss man doch erwarten können. Also wie gelingt Integration in Deutschland so, dass wir davon ausgehen können, dass diese Menschen das Grundgesetz akzeptieren und die Probleme, die in Deutschland vorherrschen, Stichwort Antisemitismus, eben adressieren? Hast du da Rezepte?
Also zunächst einmal zum Thema Integration. Also wir müssen zwischen Assimilation und Integration unterscheiden. Und auch niemand in Deutschland, nicht mal die konservativsten Kreise, verlangen Assimilation.
Genau.
Aber natürlich erwartet die aufnehmende Gesellschaft Respekt gegenüber ihren Traditionen und auch Werten. Dazu hat man auch das Recht, finde ich. Und Integration kann nur im Einvernehmen mit der Mehrheitsgesellschaft auch gelingen. Niemand verlangt ja von den Muslimen, dass sie ihre Religion ablegen sollen, oder von den Türken, dass sie ihre Sprache nicht mehr sprechen sollen. Mhm. Aber die gesellschaftlichen Grundregeln, die sich über Jahrhunderte hinweg seit der Aufklärung sich hier durchgesetzt haben, die müssen von den neuen Einwanderern in diesem Land respektiert werden. Sonst haben sich das falsche Land ausgesucht. Und eines der wichtigsten Errungenschaften der Aufklärung ist auch die Religionskritik. Wir haben in Deutschland eine Religionsfreiheit, zum Glück, aber zu unserer Religionsfreiheit gehört auch die Religionskritik. Und das muss auch jeder Nicht-Christ, der nach Deutschland kommt, auch akzeptieren, dass diese Gesellschaft auch dort, wo es angebracht ist, auch jede Religion kritisieren kann.
Ja, aber wie schaffen wir das?
Ja, das schaffen wir, indem wir vom ersten Augenblick das jedem auch kommunizieren. Sobald jemand seinen Fuß, ich rede jetzt nicht von Touristen, aber ich rede von den Menschen, die hier sich eine Zukunft in Deutschland vorstellen, aufbauen wollen, den müssen wir, sobald sie wirklich den ersten Beamten, den ersten Kontakt mit dem deutschen Staat haben, müssen wir ihnen sagen, zumindest zusammengefasst, was wir von den neuen Bürgern erwarten können. Und dazu gehört, dass wir vielleicht wirklich auf einer Seite ihnen erklären, dass Deutschland ein freiheitlich-demokratischer, säkularer Staat ist, dass wir jeden willkommen heißen, der unsere Gesellschaft bereichern möchte, der unsere Gesellschaft mitgestalten möchte, der unsere Gesellschaft voranbringen möchte, aber dass es hier auch unverhandelbare Werte gibt und dass wir von jedem Respekt gegenüber unseren Werten erwarten. Und wenn diese Menschen nicht dazu bereit sind, dass sie sich auch das Land, falsche Land ausgesucht haben. So unmissverständlich müssen wir das gegenüber jedem wirklich kommunizieren von der ersten Minute an. Nur so kann das Zusammenleben klappen, weil mittlerweile habe ich den Eindruck, dass wir so weit sind, dass quasi die Einwanderer von der Aufnahmegesellschaft quasi Integration verlangen, dass sie quasi alles akzeptieren müsse. Und das ist der falsche Weg. Das wird nicht funktionieren. Und das führt eher dazu, dass wir, die in Deutschland in den letzten 20 Jahren den Rechtspopulismus hier stark gemacht haben, gestärkt haben, die jetzt kurz davor steht, wenn jetzt die neue Koalition, die jetzt bald gegründet wird, oder die Regierung, es nicht schafft, die großen Herausforderungen in den nächsten 4 Jahren wirklich zu bewältigen, dann befürchte ich, dass bei den nächsten Wahlen spätestens die AfD auf Platz 1 landen wird. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt ja die Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten einfache Lösungen haben, sondern weil die Demokraten in diesem Land versagen. Und die Probleme nicht benennen wollen, die Probleme nicht angehen wollen, nicht mutig sind. Und das hat dazu geführt, dass wir die AfD stark gemacht haben in diesem Land. Und so Menschen wie ich haben das ja schon seit Jahren davor gewarnt, vor dieser Entwicklung. Das ist ja nichts Neues, was ich sage. Das habe ich, wenn du meinen Namen in Google eingibst und mich googelst, dann wirst du von mir Interviews, Texte, Artikel von vor 20 Jahren lesen, wo ich das, was ich jetzt wiederhole, schon damals gesagt habe, diese Entwicklung vorher gesagt habe. Aber man hat leider nicht auf uns gehört. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht verzagen. Die Menschen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung gegen jedwede Form von Extremismus schützen wollen, die müssen jetzt zusammenkommen, die müssen zusammenhalten. Und der Arbeitskreis politischer Islam ist so ein Netzwerk, parteiübergreifend und weltanschaulich plural, der sich für den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland engagiert. Und deswegen bin ich dabei und ich freue mich auf die Arbeit. Und ich glaube, dass wir gemeinsam in der nächsten Legislaturperiode auch viel erreichen können, indem wir unsere Stimme erheben.
Das sagt Ali Ertan Toprak. Ali, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch mit einem konstruktiven Ausklang und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp Möller vom Zentralrat der Konfessionsfreien und das war die Freistunde, unser Podcast für säkulare Politik.